Willkommen. Hi, hier ist Bernhard Baumgartner. Ihr hört Thomas Foster Musikproduktion, den Podcast rund ums Thema Musik produzieren. Und wer die letzte Ausgabe dieses Podcasts gehört hat, weiß, diesmal geht's weiter. Nämlich mit dem großartigen Interview mit Billy King, einem der erfahrensten, untriebigsten Musikproduzenten, die wir Land auf Land ab eigentlich haben. Dieser Mann hat mit allem und jenen produziert, alle großen Musiker von Mature über Andy Borg, Udo Lindenberg, er kennt sie praktisch alle. Ich glaube, damit ließen sich schon Bücher füllen. In dieser Ausgabe heute, in diesem Teil des Interviews, sprechen wir darüber, welche Sounds verwendet Billy eigentlich gerne? Warum hat Billy in den 90er Jahren gerne mit gecrackten Plugins gearbeitet? Welchen Computer verwendet Billy? Und dann wollen wir endlich wissen, welches Handy verwendet Billy und warum kauft er 10 iPhones in Amerika? Das alles und noch mehr in der heutigen Ausgabe. Und ich übergebe das Wort an Thomas Foster und Billy King.
Herzlich willkommen, Billy King, zu dieser zweiten Folge. Sag mal, Billy, mit welchen Plugins arbeitest du, gerade wenn es um Soundlieferanten geht, wie Synthesizer, Streicher, also tolle Geigen oder Keyboards? Was hast du so für Plugins?
Also ich, du hast ja gefragt, was ich so benutze. Ich habe ja alles. Mehr oder weniger habe ich alles, allein schon durch meine Kunden, die ja auch aus verschiedensten Genres kommen. Ich habe ja Hardrock-Kunden, ich habe Pop-Kunden, ich habe Dance-Kunden und man muss dann ja immer möglichst alles parat haben, damit deren Song bei mir einfach so aufgeht, ohne dass irgendwas ist. Und dadurch habe ich so ziemlich alles. Wenn du nach Streichern fragst, ich weiß, das war ja lange ein Geheimnis, ich weiß ja, dass in Logic auch von der VSL viele Sounds benutzt wurden. Das darf man nur nicht laut sagen, habe ich jetzt aber gerade laut
gesagt. Das war nicht so laut, du hast es relativ leise gesagt. Alles gut.
Ja. Und ich gucke einfach individuell, was gefällt mir. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe wirklich so ziemlich alles da, was es gibt. Allein für den Contact gibt es ja unfassbare Libraries. Und die werden ja auch immer besser. Also ich habe ja angefangen mit Streicher, ich habe ja noch mit dem Solina Strings angefangen. Das war so ein Gerät, das hatte unfassbar viel Geld gekostet, war unfassbar schwer, hatte so 4 Oktaven oder sowas und hatte einen String-Sound, der macht so aber es war damals das Nonplusultra. Und nicht zu vergleichen mit einer Vienna VSL oder sowas.
Wenn du jetzt einen schönen Pop-Song produzierst und du willst im Refrain, da sollen so Solo-Geigen, Orchester, was machst du, die internen von Logic auf, die ja mittlerweile auch nicht mehr so schlecht sind, oder machst du VSL auf? Was sind dann so die?
Ja, ich fange erstmal immer intern an eigentlich, weil es einfach schneller geht. Ich habe einfach gleich alle Sounds griffbereit. Ich habe natürlich mir auch eine riesen Library über die Jahre angeeignet für den EXS, also den Sampler, der in Logic drin ist.
Interne Sampler, genau.
Na genau, und da habe ich natürlich auch Sounds konvertiert, von allen möglichen Libraries, habe selber auch ja Streicher spielen lassen, die ich dann aufgenommen habe und teilweise mit benutze oder so. Ich habe es eigentlich ganz gern, dass ich Demo mache und das dann einem Spezialisten gebe, der es dann umschreibt und Stefan Pintev, hallo, und der das dann mit richtigen Streichern einspielt und mir dann zurückschickt, weil das klingt einfach immer besser, immer genauer. Beim Dance ist es halt so, dass man durch die Bassdrum ja viel verdeckt erstmal grundsätzlich. Und wenn man eine Sololinie braucht, das kann man heute alles. Ich kann eigentlich gar keine richtige Empfehlung geben, aber das ist bin typisch ich. Ich benutze alles und bin offen auch für alles. Ich gucke einfach, was passt für diesen für das, was ich erreichen will, sage ich mal. Ich will jetzt, also jetzt will ich zum Beispiel eine Sololinie erreichen, sage ich mal. Die spielt aber das und das. Das kann doch was anderes sein als eine Sololinie bei einem anderen Titel. Und dann entscheide ich mich, okay, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Kratz oder so. Und dann nehme ich Sounds, die ein bisschen mehr Kratz haben. Und da findet man schon, in der VSL findet man viel. Habe ich aber in letzter Zeit super wenig benutzt. Also ich habe das hier alles liegen, aber benutze die billigen internen Sounds von Logic sehr gerne, weil die ja gar nicht billig sind. Wie gesagt, nee, da sind ja teilweise auch VSL-Sounds drin und ich habe die einfach griffbereit und kann das ganze Projekt einfach mitnehmen zu einem, der auch Logic hat und dann mache ich es auf und es funktioniert einfach sofort.
Ja. Na, was so Klangbearbeitung betrifft, EQ, Kompression, ja, Hall. Ja. Löst du das alles intern oder gibt es da Plugins extern, auf die du gern zurückgreifst? Weil du sagst, die klingen nochmal spezieller als der Logic.
Ja, es ist so, dass inzwischen, also Logic hat ja jetzt nur auch diese neuen EQs,
Vintage.
Die alten EQs, Vintage EQs, die benutze ich jetzt auch viel, weil die einfach super klingen. Ich habe alles da an UAD-Plugins, alles. Ich habe alle UAD-Plugins, die es jemals gegeben hat, auch die von Softube, also die ganzen Amps, ich habe alles da. Und habe da früher natürlich auch richtig mit rumgeaßt. Also ich weiß noch, als das 224er Lexikon-Hall rauskam, musste ich das sofort haben. Das hatte ich ja früher richtig als Hardware. Ich hatte auch einen 480er und musste das sofort testen. Und das klang tierisch. Und was ich bei UAD halt super finde, ist, dass die GUI, also die User Interface, so heißt es, also das Aussehen dieser Plugins, das macht mich an. Und ich ertappe mich, dass ich dann weniger auf den Sound höre, sondern irgendwie das geil finde, dass der so aussieht hier. Der EQ sieht einfach aus wie mein alter Neve 1073 oder 1084 oder was.
Beziehungsweise man lässt sich auch gerne verleiten, dass man denkt, es klingt besser, weil die Grafik besser ist.
Genau.
Das kann man gar nicht abschalten. Man muss wirklich einen Blind-Audience-Test machen, wo man beide Plugins möglichst dieselbe Einstellung, was man sowieso nicht macht. Ja. Also man kann es gar nicht abstellen. Aber ist ja auch gut, wenn es einen anturnt und Spaß macht.
Ja, also wie gesagt, die neuen Vintage-EQs finde ich super. Ansonsten nehme ich ja wirklich alles von UAD eigentlich. Also ich habe ja alle Waves-Plugins, die es gibt. Ich habe alle UAD-Plugins, die es gibt. Und noch weitere, was ist Softube, habe ich, glaube ich, alles. Ich muss selber mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, was es für Firmen so alles gibt. Ah ja, Arturia habe ich auch alles, Arturia, was es gibt. Ne? Also das ist ja dann mehr Keyboard-Bereich. Native Instruments.
Arturia, da müssen wir auch in der nächsten Folge noch ein bisschen sprechen, was du so im Stimmbereich, da wollten wir eine eigene Folge machen, was du da so verwendest. Arturia macht ja den Autotuner, der sich sehr auf Vocals fixiert. Alternativ gibt es auch sowas wie Melodyne. Aber da sprechen wir gesondert drüber.
Mhm. Also hier ist es halt so, ich wollte nur sagen, dass ich ganz viel UAD benutzt habe, weil ich UAD-User seit 2004, glaube ich, bin. 2004 habe ich, glaube ich, angefangen damit. Und ja, das sind 16 Jahre, oh mein Gott. 2020.
Time is running, ja.
Ja, aber so habe ich deswegen auch über die Jahre, ich habe einfach jedes Plugin gekauft, was da kam. Jedes. Und das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt anfängt und alle Plugins sich zusammenkaufen würde. Ich meine, da gibt es natürlich auch so Bundle-Preise, ne? Aber das ist schon, ich habe das noch nicht ausgerechnet. Vielleicht kann ich bis zur nächsten Folge ja mal ausrechnen, was ich allein an UAD-Plugins Geld in Rachen geschoben habe und so.
Oder Waves. Eigentlich auch, solltest du Aktien besitzen.
Ja, so ungefähr tue ich das ja wahrscheinlich. Aber es sind natürlich viele, die alle Plugins haben. Von Waves zum Beispiel fast alle Plugins. In meinem Bereich ist es halt so, ich habe früher Gecrackte benutzt. Wie alle, wenn man so anfängt. Ich habe immer gesagt, wenn ich später mal Geld verdiene, will ich nur noch die echten.
Und die Polizei hört übrigens auch mit bei dieser.
Okay, ich habe gecrackte Plugins benutzt, ist aber 20 Jahre her, ist verjährt. Außerdem habe ich seitdem so viele gekauft. Das Schlimme war ja damals, ich spreche jetzt mal vom Jahr 1994, 95 oder sowas, da gab es das Gold Bundle von Waves. Das war unfassbar teuer auch. Das war so das Maximale, was es gab. Und das lief nicht. Es lief nicht richtig. Dann haben wir die gecrackten Versionen genommen. Die liefen einwandfrei.
Das haben mir damals viele erzählt,
1A, ne? Also, und das hat mich so geärgert irgendwie. dass ich so ein bisschen Stinkefinger gezeigt habe. So, ich benutze jetzt nur die Cracks und ich kaufe nie wieder was bei euch. Aber ja, als ich dann später mehr Geld hatte, und das Ding ist natürlich, die Cracks musste man natürlich auch immer aktualisieren, wenn dann eine neue Logic-Version rauskam oder neues macOS oder sowas. Achso, ich arbeite nur auf Macs übrigens, also ist auch schon ewig. Atari, dann Mac. Das ist so mein Computer-Werdegang. Ne?
Also heute, ganz dasselbe bei mir, ja.
Heute habe ich immer noch den silbernen Tower. Also ich habe die ganze Urne, so nenne ich die, den Aschenbecher da, den habe ich komplett übersprungen. Ich
den schwarzen...
also mein letzter
Mistkübel wird auch oft genannt, ja.
Genau. Mein Tower funktionierte noch so gut, bis dann irgendwann, ich glaube, Sierra rauskam oder High Sierra und dann ging er nicht mehr. Und dann habe ich mir einfach jetzt vor 3-4 Jahren immer noch den letzten größten Silver Tower gekauft. Das ist irgendein Server, der 3,46 Gigahertz hat, mal 12, also 12 Kerne, ein 12-Core. Und habe den voll mit RAM ausgestattet. Ich glaube, das RAM konnte er nur erkennen bis 96 Gigabyte. Ich habe aber trotzdem 128 drin und irgendwie jetzt erkennt er sie auch. Also ich kann hier rumsauen mit Plugins und musste vor allem meine ganzen Karten nicht umstecken. Keine UAD neu kaufen, keine, also alles auf USB-C umwandeln und sowas. Und ich habe ja schon gehört, du hast ja schon den ganz neuen bestellt.
Die Käsereibe. Wollte es nicht sagen. Das war so ein bisschen mein Auto, meine Frau. Aber ja, tatsächlich steht hier noch genau dasselbe, den du hast. Also der vor dem schwarzen Mistkübel war, den wir auch bereits gekauft haben zum Zeitpunkt, wo es den schwarzen schon gab. Weil man uns gesagt hat, lieber den alten und den voll aufrüsten, damit fahrt ihr besser und um ein Drittel der Kohle, als wenn ihr den schwarzen versucht, ähnlich aufzurüsten. Und deshalb, der ist auch super. Jetzt kam der ganz neu raus, der spannend ausschaut. Und wir haben gesagt, ja, entweder wir bleiben jetzt die nächsten 5 Jahre auf dem oder es ist jetzt der Zeitpunkt, weil er wird nicht günstiger in absehbarer Zeit. Es gibt also keinen Grund, auf irgendwas zu warten. Finanzieren können wir es uns, also ist es alles gut. Und vor allen Dingen ist bei uns ja auch der Aspekt, dann wandert der vom Studio A ins Studio B, der vom Studio B ins Studio C. Also auch die Praktikanten müssen nicht alle 5 Minuten reinkommen und sagen, ja, ist schon wieder abgestürzt. Sondern
genau, das war bei mir auch so früher, genau. Heute ist das noch so bei Handys bei mir in der Familie.
Das kenne ich
Wobei
auch
ich eine Generation überspringe. Ich habe jetzt das neue iPhone 11 Pro Max mit 512 GB, also das Fetteste, was geht, irgendwie gerade gekriegt, weil ich jetzt durfte, waren wir 2 Jahre rum. Es ist mir nicht mehr so wichtig wie früher. Ich bin früher nach New York geflogen, habe 12 iPhones gekauft und dann 11 davon verkauft. Ist auch schon verjährt, die Polizei kann ruhig mithören. Für meine ganzen Kumpels, die das mitgekriegt hatten. Wie, du fliegst nach New York? Und mitgecrackt und so. Und jetzt ist halt so, mein iPhone X, mein 10er, hat meine Tochter jetzt. Also die kriegt immer das zweitbeste Handy, meine Frau immer das drittbeste. Und so ist halt mit den Rechnern auch, habe ich früher auch so gemacht, dass der... Studiorechner wanderte dann zu mir ins Büro. Vom Büro wanderte er dann nach Hause, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Kochrezepte vielleicht angezeigt werden muss. Ich hatte jahrelang, hatte ich einen Color Classic Mac. So ein ganz uralter Mac, der aber schon einen Farbbildschirm hatte. Und da waren tatsächlich Kochrezepte drauf und ein Telefonbuch. Das war halt noch pre-iPhone-Zeiten, wo heute ist ja alles im Handy selber. Ne? Aber
wenn wir gerade beim Handy sind, beim iPhone, ich glaube, es gibt für Logic so eine App fürs iPhone oder fürs iPad, um die fernzusteuern.
Ja, habe ich gerade draufgeladen.
Ich glaube, du hast mal was gesagt, du nutzt das bei Gesangsaufnahmen, um am Mikrofon stehend den Logic fernsteuern zu können. Ist das so?
Ja, genau. Also ich habe es erst seit das gibt es ja schon länger, so Remotes für Logic auf dem iPhone. Das habe ich aber in letzter Zeit öfter benutzt, um mich einfach mal selber hinzustellen ans Mikrofon im Aufnahmeraum und dann Logic zu starten, dass man nicht immer so ein Cycle machen muss, dann rüberrennen, auf Aufnahme drücken, rüberrennen und dann reinsingen und dann wieder zurückrennen, stoppen, anhören, sondern ich kann einfach jetzt aus dem Aufnahmeraum heraus gleich als das iPhone als Remote Control benutzen und selber dann natürlich auch Sachen abspielen und gleich im Aufnahmeraum hören und dann gleich anders singen und dadurch verschiedene Mikros testen in der richtigen Aufnahmesituation mit dem Surrounding, also mit den Schalldämpfern ringsrum, ja, wie es halt bei mir wirklich in dem Raum klingt, weil es immer anders ist als hier, jetzt wo ich jetzt bin, direkt vorm Rechner. Auch ein Neumann-Mikro, das ist ja mein Talkback. Ich habe als Talkback-Mikro habe ich ein Neumann TLM 103.
Aber sag Billy, du machst tatsächlich Gesangsaufnahmen nicht bei dir, da wo jetzt das Mikro steht. Ich sehe dich ja jetzt über Skype. Dein Mikro steht jetzt hier im Regieraum. Singst du manchmal auch bei dir im Regieraum oder machst du wirklich alles im Aufnahmeraum, wenn du dich selber aufnimmst?
Das ist das Gemeine, deswegen gebe ich nie Interviews möglichst, weil dann man immer Geheimnisse verrät. Ich singe alles, was ich singe, singe ich immer direkt vom Rechner.
Ja, ich hätte mich jetzt anders gewundert, weil das macht natürlich Sinn so.
Ja, weil ich habe gleich beide Hände, die linke Hand an der Tastatur, die rechte Hand an der Maus und während ich singe, editiere ich schon die Spur, die ich davor gemacht habe. Also ich schneide die schon mal glatt und sowas, während ich schon weiter singe. Geht nicht immer, aber ich habe so eine Routine, dass ich dann tatsächlich öfter mal einfach schon editieren kann, während ich aufnehme. Und ich habe allerdings auch ein Studio, muss man dazu sagen. Mein Regieraum, wo ich sitze, hat Jensen-Akustik. Also es würde heute wahrscheinlich so 100.000 Euro kosten, das umzubauen. Das sind halt so die typischen alten Zacken in der Wand, wie man sie vielleicht von alten älteren Studios kennt. Oh, das habe ich vergessen auszumachen.
Nachdem wir schon für McDonald's Werbung hatten, haben wir jetzt auch noch Telekom-Werbung.
Genau. Ich singe halt bei mir im Regieraum und habe hier halt Jensen-Akustik. Ich singe also direkt auf diese Zacken drauf und das schluckt so viel. Und ich singe so laut und bin so nah am Mikro, dass man also kaum was vom Raum hört. Und es gibt halt Produzenten, die sagen, bei mir wäre so wenig Raum drauf. Und ich denke aber, ja, dann mach den doch drauf. Ja. Das ist das Gute. Heute kannst du ja, ich kenne ja nun echt die UAD-Plugins. Da gibt es ja jetzt neuerdings die Capital Chambers, Abbey Road gibt es, also die ganzen Hallräume, die man ja sowieso möchte. Die kann man dann auch Kurzraum. Ich habe ganz oft schon Kurzraum benutzt für Choraufnahmen, gerade wenn es so hieß, mach mal einen Gospelchor. Singen alle relativ nah an den Mikros dran, aber, und es sind auch nicht so viele Leute, sondern es sind meistens weniger als 4 Leute, meistens weniger als 6 auf jeden Fall. Also es sind keine 20 Leute, die singen, ganz nah am Mikro und dann Hall und Kurzhall, das ist das Wichtigste, den Raum, den Kurzraum, die Early Reflections. Das macht einen großen Soundunterschied aus. Was du nachher an langen Hall drauf machst, das haben ja alle mehr oder weniger. Aber der Trick ist eigentlich den Kurzraum. Und deswegen ist der Raum heute, wo man aufnimmt, nicht mehr so wichtig wie früher. Früher war es total wichtig, dass man mit Streichern, bin ich hier in 2 bestimmte Räume gegangen in Hamburg, weil die einfach den besten Sound hatten. Den hat man nicht nachgebaut gekriegt. Heute einfach direkt nah aufnehmen, so nackt wie möglich. Und dann kannst du alles nachbauen, jeden Raum. Und so arbeite ich, dass wenn ich singe, ganz nah am Mikro. Ich singe allerdings auch echt laut und habe dadurch halt wenig Übersprechen. Ne? Aber ich muss natürlich im Aufnahmeraum mal testen, wenn so Sänger kommen. Ich überlege jetzt gerade wieder Österreicher. Also wenn DJ Ötzi da steht oder Semino Rossi oder eine Helene Fischer. Die singen ja alle total unterschiedlich. Und ich brauche da auch im Kontext von dem Playback jeweils auch unterschiedlichen Raum. Und das ist natürlich ein Luxus heutzutage, einfach zu sagen, du, wir gehen dich ins Abbey Road, was wir ja wirklich gemacht haben. Also ich war ja öfter im Abbey Road. Sind wir in einen bestimmten Raum gegangen, um da Gesang aufzunehmen. Ich mache heute das Plugin drauf und denke, Alter, das klingt genauso. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja nun den Luxus, dass ich den Vergleich habe. Ne? Ja. Und ich bin natürlich nicht jeden Tag da, aber ich habe schon so ein Gefühl, wie das klingt. Und ich habe den Blindtest auch gemacht mit einem Kumpel. Der hat mir schon gesagt, ey, du hörst ja sogar Hallräume raus. Ich sage, ja, ich habe das gehört, dass auf der Snare, das haben die wahrscheinlich da im Westlake Audio aufgenommen. Da habe ich halt super viel selber aufgenommen, damals in L.A. Das höre ich halt heute noch, manche Räume.
Aber das ist ein ganz spannender Punkt, der mir auch immer wieder auffällt. Wenn man weiß, wie diese Dinge in echt klingen, dann ist man auch besser in der Lage, mit den Effekten, die das simulieren, die so einzustellen, weil man kann den Klang beurteilen. Das ist genauso, wenn jemand für eine Library wie VSL arrangieren möchte, der keine Ahnung hat, wie man für Orchester schreibt, dann wird sich der auch schwer tun, dass das gut klingt, was da rauskommt. Jemand, der schon oft mit echten Orchester aufgenommen hat, der kann sofort beurteilen, was er da macht und es halt so lange so machen, bis es tatsächlich so klingt, wie es beim echten Orchester klingen würde. Also die Erfahrung, es mal echt erlebt zu haben, hilft extrem, diese Plugins dann richtig einzustellen.
Ich glaube, das ist eins meiner Geheimnisse auch, warum ich so erfolgreich bin als Studiosänger, dass ich halt selber so viel Erfahrung habe als Sänger und auch als Chorsänger halt so viele Arrangeure mitbekommen habe. Damals war ja Arrangeur noch ein richtiger Beruf. Da kam Arrangeur ins Studio, hatte sich vorher überlegt, was die Hansels da singen sollen. Ich konnte ja nur so schlecht Noten lesen, musste also immer schon mich auf mein Ohr verlassen und war trotzdem dann schnell genug, um mithalten zu können. Und da wurde angezählt noch. Ich kenne das noch, wo man dann stand. Da wurde angezählt und da wurde gesungen, live in einem Raum. Und wer sich versungen hat oder verspielt hat, der musste einen ausgeben für alle. Und dann haben natürlich alle schön aufgepasst. Also es war schon extrem stressig. Und vor allem, man hat die ganze Nummer durchgesungen. Das macht ja heute gar keiner mehr. Das kann ja gar keiner mehr. Also das ist total verrückt. Die Leute können nicht mehr eine ganze Nummer singen. Das ist also, oder konzentriert singen zumindest. Ne? Das ist schon, ich merke schon, nach dem ersten Refrain ist schon ein bisschen Luft raus und so. Und dann die zweite Strophe kannst du total verknicken und so. Also ich habe diese Zeit noch miterlebt. Und ich glaube, die Erfahrung macht es auch für mich so schnell, dass ich dann halt weiß, ah ja, die Nummer geht so und so, die geht da und da hin, dann muss ich den Chor so und so basteln. Ich bin ja Dozent an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, beim Popkurs.
Ach, nebenbei noch.
Ja, also darf ich mich nennen, offiziell, seitdem ich das ein paar Mal gemacht habe. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür, ne? Aber ich gehe gerne immer noch hin, gucke mir neue Talente an und so. Es gibt ja immer noch welche, die wirklich singen können. Aber selbst die könnten heute keinen Song mehr so durchsingen im Studio, ne? Das ist einfach nicht mehr angesagt, ne?
Ja.
Jedenfalls habe ich einfach durch meine Erfahrung diese Schnelligkeit gewonnen und weiß auch ungefähr, was dann zu tun ist. Ich wollte sagen, dass ich bin halt Dozent, aber als Dozent, und das ist auch hier so, ich kann gar nicht so viel verraten, weil ich kein Rezept habe, wo ich sage, guck mal, hier ist jetzt ein Schlager, den muss man so und so singen und hier ist jetzt ein Hardrock-Titel, den muss man so und so singen. Natürlich gibt's da bestimmte genre-spezifische Arrangements, Arrangement-Dinge, die man beachten muss, aber man würde zum Beispiel, Dur-Terz ist nicht so erwünscht beim Hardrock, beim volkstümlichen Schlager ist Dur-Terz das Erste, was man eigentlich singt, weil es das Wichtigste ist, ne? Und ich mache halt manchmal einen Blocksatz, das heißt, der Chor bleibt stehen auf den Akkorden, geht mit den Akkorden mit und manchmal geht er auch mit der Melodie mit. Geht also richtig parallel die ganze Zeit, springt mit der Melodie hin und her und manchmal, und das ist halt meine Stärke, glaube ich, ad hoc entscheiden zu können, ob da ein Blocksatz vonnöten ist oder ein Parallelsatz oder halt zwei Stimmen gehen parallel mit der Melodie und darunter mache ich dann noch eine Stimme, die hält, die die ganze Zeit auf einer Note bleibt oder halt tatsächlich nochmal, und das ist natürlich dann mehr Arbeit, dreistimmigen Blocksatz drunter mache, der die Akkorde macht und dann singe ich noch die Liedgesangsstimme immer mit und dann noch eine Terz drüber oder drunter.
Ein extrem spannendes Thema, ein so spannendes Thema, dass wir gesagt haben, wir machen da eine eigene Folge draus.
Also ja.
Insofern würde ich da jetzt nochmal einen kleinen Schwenk machen zu einem anderen Thema und wir gehen in der nächsten Folge auf das nochmal intensiver ein, wo es speziell um Gesangsaufnahmen geht und alle Tricks, die man machen kann, um Gesang spannend klingen zu lassen. Ein Track, der meine Follower immer extrem beschäftigt, ist das Thema Mastering. Und da kenne ich unterschiedlichste Ansätze von Leuten, die sagen, Mastering, ich gebe das immer, jeden Ton, der aus meinem Studio rausgeht, gebe ich an ein professionelles Mastering-Studio, wo jemand nochmal mit eigenen Ohren sitzt und das macht. Ich kenne die Gegenseite, zu der ich eher selber Chöre, die sagen, um Gottes Willen, ich master meine Dinge natürlich selber. Ich selber master sie sogar beim Mischen. Für mich ist der Prozess Arrangieren, Mixen und Mastern, das ist ein Prozess, der sich von Anfang bis Ende gegenseitig beeinflusst. Aber da bin ich vielleicht sehr speziell. Wie ist das bei dir? Masterst du selber? Gibst du es weg? Ist das eine Kombi?
Es ist eine Kombi. Heutzutage hat ja keiner mehr Geld. Früher war das ja so, Mastering war...
Naja, Jeff Bezos hätte noch ein bisschen was. Der hat jetzt nur dieses Jahr, habe ich gelesen, 15 Milliarden Euro gemacht, nur dieses Jahr.
Ja.
Also es gibt noch Leute, die Geld haben, aber ich weiß, ja, was du meinst.
Da müssen wir manchmal eine ganze Woche für arbeiten. es ist auch da, ist typisch Billy King, es gibt kein Rezept. Es gibt keinen Stempel, wo ich sagen kann, ja, Mastering immer weggeben oder Mastering immer selber machen. Ich habe alles schon gemacht. Bei Sterling haben wir jetzt gerade wieder was gemastert. Bernie Grundman, ne? Und so ein Mastering-Chef, den es schon seit Jahrzehnten gibt, der das natürlich auch nicht mehr selber fummelt. Der macht das vielleicht noch für David Foster oder so. Aber das sind natürlich dann angelernte Kräfte, wie im Abbey Road Studio, sind natürlich auch Leute, die... ich sag mal, das schneller machen können, Leute, die das etwas sophisticated machen. Es ist so, dass wenn ich nehme erstmal alles nackt auf, dann lege ich das zum Mischen manchmal aufs Pult, inzwischen auch nicht mehr, das ist auch schon lange her, dass ich es aufs Pult gelegt habe. Ich hatte früher halt ein SSL-Pult. Das klang einfach nochmal anders, wenn man das aufs SSL legte mit 72 Kanälen. Seit ewigen Zeiten habe ich 202Rs. Damit habe ich einmal größten Hits hier, Coco Jumbo von Mr. President, ist da drauf entstanden. Das war glaube ich noch das M700 von Tasca, aber wie auch immer. Jedenfalls habe ich die schon ewig, 20 Jahre oder sowas. Ich habe 5 Stück davon und 2 sind immer noch hier schön eingebaut in so einem Rahmen und mit einer Center Section und sowas. Dann ist noch ein Steckfeld rechts daneben mit Tiny Telephone und sowas. Das brauche ich alles überhaupt nicht mehr. Es war schon so, dass ich auf dem SSL ja eigentlich fast nur noch 2 Kanäle benutzt habe. Also jetzt original sind 3 Kanäle offen. 2 Kanäle, um das Playback zu hören, was vom Rechner kommt. Ja. Ein Kanal vom Mikrofon, und zwar nur deshalb, weil das latenzfrei natürlich sofort kann der Sänger sich hören, ich kann dann nochmal einen etwas anderen Hall einstellen, aber aufnehmen tue ich digital. Ich habe den Split, Aufnahmesignal wird gesplittet und geht einmal analog ins 02R zum Hören, wie gesagt, und zum Laut-Leiser regeln, aber ich kann dann regeln am Pult, was ich will. Es geht immer digital ungeregelt in den Rechner rein. Und das ist halt das nackte Signal, was ich aufnehme. Also, und dann ist es so, wenn ich dann einen Titel mische, dann tue ich auch als erstes immer hinten erstmal grundsätzlich ein paar Mastering-Plugins rein.
Was ist das bei dir?
Ui. Das kommt ein bisschen auf das Genre drauf an. Wenn es ordentlich pumpen soll oder so, brauche ich natürlich andere Kompressoren als bei Classic oder sowas oder Folk. Auch da, ich muss einmal überlegen, es gibt eigentlich kein Grundrezept. Ich habe einfach Lust, Plugins und auch also die ganzen Kompressoren alle mal auszutauschen, mal zu checken, wie die sind. Da gibt es ja so, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, müsste ich also mal nachgucken. Es gibt zum Beispiel den Culture Vulture, Thermionic Culture Vulture heißt er. Der zerrt ein bisschen, aber der soll auch zerren und macht damit sehr spezielle Sounds, auch gerade wenn man den hinten in als Mastering-Kompressor einsetzt. Ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, 3 Kompressoren immer an. Ich benutze ganz oft, merke ich, aber es kommt eigentlich daher, weil ich das schon so lange mache. Von Sony gibt es die Plugins aus dem alten Oxford-Pult. Mhm. Oxford-Sony-Pult, das war so eins der teuersten, größten Digitalpulte, schon ewig her. Und da gibt's halt heute immer noch die Sonox-Plugins, so heißen die. Ist eine andere, glaube ich, eine Unterfirma von Sony. Und da gibt es ja den Limiter zum Beispiel, den nutze ich ganz oft. Also ich benutze unter anderem von Sony aus dem Oxford Mischpult damals noch die Plugins, die heißen heute nicht Sony, sondern Sonox Oxford Serie. Und da gibt es zum Beispiel den Inflator, den gibt es schon ganz lange. Das war früher unsere Geheimwaffe bei Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel. Die ganzen Mixe wurden damit immer schön laut und fett gemacht. Irgendwie, der klingt einfach so musikalisch. Und es gab damals nicht so viele Plugins wie heute. Die Auswahl war nicht so groß. Und der klingt bis heute immer noch gut.
Hast du außer dem Kompressor noch irgendwelche anderen Sachen, die du
beim... Ich wollte gerade sagen, also von Sonox benutze ich sehr gerne auch noch den Limiter. Mhm. Da gibt's auch, was ich normalerweise mache, ich nehme einfach ein Standard-Setup, was da drin ist meistens, und ist ja teilweise auch von irgendwelchen Chefs ja auch gemacht. Die kann man natürlich nicht immer so einzeln so einfach benutzen. Ich kenne Leute, die sagen, ja, das klingt doch viel besser, wenn ich jetzt den von Chris Lord-Alge oder sowas nehme. Das ist natürlich für irgendeinen Song auf irgendeinem Pult, auf irgendeiner DAW hingezimmerter Wave-Sound für diesen Kompressor, den er da gerade befummelt. Und dann nehme ich, was weiß ich, 1176 zum Beispiel war das in dem Fall. Und dann habe ich einfach von der UAD den 1176er genommen, weil ich den besser kenne, habe den eingestellt und sagte, mach mal AB-Vergleich. Und ja, hast recht. Ne, und also ich habe jetzt nur die Sonox genannt. Ich benutze nach wie vor sehr gerne UAD-Plugins, alles, was es da gibt. Also den Culture Vulture habe ich schon genannt. Ich gucke gerade mal Universal Audio. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe alles da, zum Glück. Ich habe den Luxus. Was sehe ich denn hier mal? Ach ja, klar, Fairchild. Natürlich, ich bin ein alter Beatles-Fan. Und wenn es ein bisschen rock'n'rolliger zugeht, sag ich mal, so Peter Kraus oder solche Produktionen, dann gucke ich natürlich bei den älteren Plugins gerne mal, also wie der Fairchild. Den Fairchild benutze ich nach wie vor auf dem Bass zum Beispiel. Es gibt für mich kein besseres Bass-Plugin als den Fairchild. Mhm. Also den 660 oder 770. Und 670 meine ich. Und Bass. Da nehme ich manchmal auch natürlich den LA2A. Das ist auch einer meiner Lieblings-Plugins. Ich meine, ich habe halt die Hardware-Geräte da. Ich habe den Luxus, dass ich immer mal umschalten kann, immer mal gucken kann. Ich habe den 1177 hier in 4 verschiedenen Varianten. Ich habe den LA2A in 2 verschiedenen Varianten. Ich gucke gerade mal, was habe ich noch? Die Plugins sind inzwischen so tierisch, dass ich sage mal, die 2%, die Hardware-Teile machen, das hört ja heute keiner mehr. Und der Zeitaufwand, die einzubinden, ist einfach kosten-nutzen-mäßig totaler Quatsch.
Auch verliert man den Total Recall dadurch. Das heißt, wenn du das Projekt eine Woche später wieder öffnen musst, musst du dir notieren oder Fotos machen, wie du den eingestellt hast oder so weiter.
Deswegen, ich wollte schon ewig Total Recall machen. Das haben wir ja bei Mr. President damals schon gemacht, eigentlich 1994, 95. Und das ging aber mit meinem, ich habe einen Tonmeister hier, der heißt Frank Reinke, der hat, sein erster Nummer 1 Hit war Son of Jamaica von Goombay Dance Band, 1979, falls das irgendeiner noch kennt.
Jetzt will ich aufhören zu singen, sonst verlangt die GEMA was von uns.
Wie bitte, das habe ich nicht verstanden.
Jetzt muss ich aufhören zu singen, sonst verlangt die GEMA was für diesen Podcast.
mit dem habe ich halt auch No Angels gemacht und Blue, wie heißen die anderen, Broses und sowas. Und der hat immer gesagt, die Hallgeräte sind mir nicht geil genug. Ich hatte da schon mein, was gab's da? Da gab's noch keine Lexikon-Plugins. Ich hatte schon die ganzen Faltungshall-Geschichten, die es damals gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Und er hat immer noch die Hardware-Teile benutzt. Und das Lustige ist, selbst dieses Hardware-Teil Lexikon LXP1, so hieß der, oder nee, MPX1, so, Lexikon MPX1, 19-Zoll-Gerät. Dann gab es den Nachfolger Lexikon MPX 500, hieß der. Der kostete gar nichts. Also der kostete immer noch, was weiß ich, 700 Mark oder sowas oder 800 Mark. Und ich musste natürlich dann 4 Stück davon kaufen. Aber der Hall klang immer ihm noch besser. Die Auflösung hinten, vor allem beim Hall-Fade, darum geht es ja. Ne? Wie die Auflösung ganz am Schluss ist, so die Hall-Fahnen, die berühmten, die waren ihm nicht gut genug, bis dann Lexikon rauskam mit ihrer auch super teuren Plugin-Reihe, aber seitdem mache ich erst wirklich in the box und das ist erst seit 2007, 2008 oder sowas, aber seitdem möchte ich nur noch und ich bete oder ich danke Gott jedes Mal und ich danke auch Apple beziehungsweise meinen Imagic-Leuten hier im Norden von Hamburg, dass die den Befehl Command B für Bounce erfunden haben. und man dann offline drücken kann. Und das auch immer, egal wann du den Song hochholst, das ist, was du sagtest, dass es einfach so viel Zeit spart, dass du alle Plugins drin hast. Klar, wenn du 10 Jahre später einen Song aufmachst, ich musste gerade gestern für Johnny Hill, was will denn jemand, so ein Country-Sänger, ruft Teddybär 1-4, musste ich gerade ein Album von 2006 nochmal schicken, weil ich der Einzige bin, der noch die ganzen Files hatte, weil alle die löschen. Ich kauf mir immer die neueste Generation von Festplatten, also zurzeit sind es halt SSDs, wo ich alles immer backuppe. Also ich habe noch alle Produktionen seit, ja, ich weiß gar nicht genau, also schon ewig. Ich habe noch Mr. President Sachen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch laufen. Wir haben damals noch auf dem PC dieses Soundscape, wie hieß das, glaube ich, Soundscape,
ja, genau.
Ne? 8-Kanal oder sowas war das. Wahnsinn, aber man konnte da digital schneiden. Das war der Wahnsinn, für wenig Geld. Die würden wahrscheinlich gar nicht mehr aufgehen, aber deswegen benutze ich sehr gerne halt, so viel es geht, alles in the box.
Verstehe.
Und ja, wie gesagt, also UAD, ich gucke hier noch weiter rum, 1176 ist fast überall drauf, LA2A ist sehr viel drauf. Ja, es gibt so viele schöne Sachen. Ich sehe gerade die TubeTacks. Da kann man sowohl den Kompressor als auch den Equalizer. Das sind ja einfach, der Equalizer ist ja einfach dem Pultec nachempfunden. Ne? Aber es gibt ja inzwischen auch den Pultec schon lange als Plugin. Das war auch einer der Gründe, warum ich zu UAD gekommen bin. Weil die hatten schon im Anfangsstadium, hatten die schon den Fairchild und vor allem den Pultec EQ. Und das war unerschwinglich damals, heute noch, also die Originalteile, aber die brauchst du eh nicht, die brummen alle nur. Und die Plugins machen alles das, was ich wollte, was ich auch kenne von den Originalteilen. Und du kannst aber Instanzen aufmachen, bis der Rechner irgendwann sagt irgendwie. Und wie gesagt, ich habe ja 128 GB RAM in meiner Kiste.
Da geht ein bisschen.
Und da kann ich schon viele Pultecs aufmachen, bevor irgendwie so den Geist aufgibt.
An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön, Billy. Das war echt sehr informativ und lustig. Das nächste Mal wollen wir uns ein bisschen anhören, wie du mit Sängern zusammenarbeitest, wie so die Chemie mit denen ist und wie das überhaupt so ist, wenn man so große Stars wie Helene Fischer und Xavier Naidoo bei sich stehen hat. Da freue ich mich schon drauf. Danke, Billy.
Danke dir.
Danke, Billy. Thanks a lot. Danke, Thomas. Super schön. Wir haben alle wieder eine Menge gelernt und ganz viel Gefühl mitgekriegt, worum es geht, wenn man wirklich erfolgreiche Dinge tun soll. Ich freue mich auf den nächsten Teil des Interviews mit Billy King.